Jesus nachfolgen. Unter dieser Überschrift standen schon ein paar Predigten der letzten Sonntage und da gab es immer einen Untertitel dazu. Der Untertitel für heute Morgen heißt Nachfolge und die Sorge ums Geld. Darin soll es nachher in der Predigt für die Großen gehen. Und bei Sorge ums Geld ist mir sofort ein Typ eingefallen. Gleich oder im Normalfall hättet ihr ihn hier an der Wand gesehen. Aber der David, der hilft mir, dass wir heute mit unserer Überbrückung für die Bilder gut zurechtkommen. Ich danke dir, David. Stellt sich dann da hin und musst dich dann immer ein wenig umdrehen, dass alle das sehen. Wer kennt diesen? Wer kennt ihn? Wie heißt er? Wer heißt? Dagobert Duck. Dagobert Duck ist der reichste Mann bzw. die reichste Ente der Welt. Zumindest in der Ära vor Bill Gates und Elon Musk. Er ist ein Millionär gewesen. Nein, mehr. Ein Milliardär. Nein, noch mehr. Ein Fantasilliardär. So viel Geld hatte er. So reich war Dagobert Duck. Darfst ablegen, wenn du magst. Dagobert hat ganz, ganz schwer geschuftet, dass er so reich geworden ist, wie er war. Er war erst Schuhputzer, er war ein Kapitän, er war ein Kupferschürfer, bis er dann ein Goldnugget gefunden hat, das noch viel größer war als ein Hühnerei. Und seitdem ging es nur noch in eine Richtung, bergauf. Er hat so viel verdient, dass es eine wahre Pracht war. Es war unvorstellbar, wie reich Dagobert war. Genau. Andere Leute haben einen Pool in ihrem Garten. Dagobert hat einen Pool mit Wasser. Dagobert hat einen Goldstücke-Pool. Und er liebte es, in seinen Goldtalern zu baden. Was denn? Muss auch seinen Platz haben. Ja, genau. Ihr habt ja einen Pool vor dem Haus gehabt. Jetzt überlegt mal, der wäre voll mit Gold. Das wäre dem Dagobert sein Pool gewesen, wo er täglich drin gebadet hat. Und Dagobert hat es genossen. Guckt mal sein beseeltes Gesicht an. Er konnte das genießen. Er konnte sich alles leisten mit diesem Geld. Er war einfach zufrieden. Er fand es einfach klasse. Und nicht, dass Dagobert achtlos mit seinem Geld umgegangen ist. Nee. Er hat sich auch gut um sein Geld gekümmert. Er hat es geputzt, abgestaubt, gezählt, gestapelt. Er hat weiter gute Geschäfte eingefädelt, um immer mehr Geld einzusammeln. Aber irgendwann kamen auch die Sorgen. Echt jetzt, denkt ihr? Wie kann so jemand Sorgen haben? In Entenhausen, wo Dagobert gewohnt hat, da ist es natürlich publik geworden, dass Dagobert reich ist, dass Dagobert viel Geld hat. Und das weckte natürlich auch große Begehrlichkeiten. Zum Beispiel bei diesen feinen Herren hier. Das sind die Panzerknacker. Die Panzerknacker wollten immer gucken, dass sie was auf die Seite kriegen für sich, wollten sich bereichern und nicht dafür arbeiten. Und sie haben sich natürlich immer wieder überlegt, Mensch, wie kommen wir an Onkel Dagoberts Geld? Wie können wir locker bei ihm einbrechen und können sein vieles Gold stehlen? Oder zumindest ein paar kleine Säckchen. Das heißt, Onkel Dagobert musste sich etwas einfallen lassen. Er hat sich überlegt, ich muss mein Geld bewachen, ich muss die Panzerknacker abschrecken, alle Diebe, alle Leute, die etwas von meinem Geld wollen, muss ich abschrecken. Und so saß er Wache auf seinen Goldstücken. Aber das war anstrengend, sag ich euch. Er war aufgeregt, er hatte auch ein bisschen Angst. Er war ja nicht mehr der Jüngste. Und er hat überlegt, lange kann ich das nicht machen, für dauernd kann ich das nicht machen. Und ich sag euch was, er hatte in seinem Innersten auch große Angst. Und so überlegt er und überlegt und überlegt und überlegt und denkt, was könnte ich denn machen? Was könnte ich denn machen? Und irgendwann kam ihm die Idee, ein großes Haus für sein Gold zu bauen. Einen riesigen Geldspeicher, völlig einbruchsicher. Und damit sollten seine Sorgen doch vorbei sein, oder? Die Idee gefiel ihm. Ja, eine tolle Idee. Aber ob sie auch hundertprozentig Erfolg hatte und seine Sorgen damit weniger wurden, um sein Gold und seinen Besitz? Da müsste man jetzt vielleicht tiefer graben, bei Disney-Fans nachfragen oder sich einen brandneuen Comic kaufen oder schenken lassen. Ich habe Dagobert einfach nur mal mitgebracht, um so ein bisschen den Vorhang wegzuschieben, vielleicht für das Thema von heute, was die Großen nachher miteinander bedenken. Die Kinder, die haben wieder ihren eigenen tollen Kigo. Und bevor wir eure Kerze anzünden und für euch beten, singen wir miteinander noch ein Lied. Ich bin bei euch alle Tage. Dankeschön, David, dass du mir geholfen hast.
Lasst uns miteinander beten. Himmlischer Vater, wir danken dir, dass dein Wort uns Trost gibt, dass die Begegnung mit dir unserem unruhigen Herz Ruhe schenkt. Und das erbitten wir für heute Morgen, begegne du uns. Zeig dich du uns als der wahre Lebensquell, der unsere Sorge stillt, der uns Frieden gibt. Segne du alles Reden und Hören. Amen. Der heutige Predigtext steht in Lukas 12. Ihr dürft gerne an einem elektronischen Gerät oder wer auch noch sowas hat, so eine Bibel aufschlagen und mitlesen oder einfach zuhören. Da rief einer aus der Menge, Meister, sag doch meinem Bruder, dass er das väterliche Erbe mit mir teilen soll. Jesus erwiderte, wer hat mich zum Richter über euch gemacht, um in solchen Dingen zu entscheiden? Und er gab ihnen folgendes Gleichnis. Ein Mann war Softwareingenieur und beschloss mit Mitte 20, dass er in 10 Jahren in Rente gehen wollte. Also reduzierte er seine Ausgaben auf 30-50% seines Einkommens und das seiner Frau, sparte den Rest, indem er das in Indexfonds anlegte, und dann setzte er sich mit 30 zur Ruhe und betrieb seitdem einen Blog unter dem Namen Mr. Money Mustache, also Herr Geldschnurrbart auf Deutsch. Ich hoffe, euch ist aufgefallen, dass Jesus das so nicht erzählt hat. Leider ist das kein Gleichnis, das Jesus uns so erzählt. Es ist die Geschichte eines Mannes, die mir in einer Netflix-Doku über den Weg gelaufen ist. In dieser Doku war auch das Stichwort von FIRE, Englisch für Feuer, die Rede, eine Abkürzung für Financial Independent Retire Early. Ich weiß nicht, wer das schon mal gehört hat. Finanziell unabhängig und früh in Rente gehen. Und ich muss zugeben, eigentlich ein reizvoller Gedanke, oder? Finanziell unabhängig zu sein. Und weil man finanziell unabhängig ist, zu sagen, oh, ey, mit 30 oder mit 50, ich gehe schon mal in Rente. ich kann es mir leisten. Aber ich habe euch die Geschichte nicht deswegen erzählt, weil ich es so toll finde. Ich habe euch die Geschichte bewusst am Anfang erzählt, um zu zeigen, wie radikal anders das ist, was Jesus seinen Jüngern sagt. Und wie radikal uns das herausfordert, wenn wir Jesus folgen wollen. Also zurück zu dem, was Jesus gesagt hat. Jesus erwiderte: Wer hat mich zum Richter über euch gemacht, um in solchen Dingen zu entscheiden? Und er fuhr fort: Nehmt euch in Acht, begehrt nicht das, was ihr nicht habt. Das wahre Leben wird nicht daran gemessen, wie viel wir besitzen. Und er gab ihnen folgendes Gleichnis: Ein wohlhabender Mann besaß einen großen Hof mit Äckern, die reiche Ernten brachten. So viel, dass seine Scheunen die Erträge nicht fassen konnten. Da sagte er sich: Ich weiß, was ich mache. Ich werde meine Scheunen abreißen und größere bauen. Auf diese Weise habe ich genug Platz, um alles zu lagern. Und dann werde ich mich zurücklehnen und mir sagen: Mein Freund, du hast für Jahre genug eingelagert. Genieße das Leben, iss, trink und sei fröhlich. Aber Gott sagte zu ihm: Wie dumm von dir! Du wirst noch heute Nacht sterben und wer wird dann alles bekommen? Ihr seht, wie dumm es ist, auf der Erde Reichtum anzuhäufen und dabei nicht nach Reichtum bei Gott zu fragen. Soweit die Geschichte. Jesus bekommt aus der Menge einen Auftrag. Er wird um Hilfe gebeten in einem Erbstreit. Und das ist ja bis heute ein aktuelles Thema. Laut einer Studie endet fast jeder fünfte Erbfall in Deutschland im Streit. Und manchmal wohnen dann Geschwister nebeneinander und reden überhaupt nicht mehr miteinander. Tragödien, die sich da abspielen. Ich weiß, in Kornberg, wo ich gewohnt habe, nebendran war ein schönes älteres Haus, ehemaliger Bauernhof und Riesengrundstück. Aber das ist vor sich hingerottet. Und irgendwann habe ich mal gefragt, die Leute, die sich im Ort auskennen: Ey, sag doch mal, wie sieht denn das Haus so aus, wie es da ausschaut? Ja, und die Auskunft fand: Na, die Erben waren sich einfach nicht einig. Es ist verrottet, hingefallen, dem Streit zum Opfer gefallen. Also wir kennen diese Frage, die da einer stellt, auch heute noch. Dann ist doch die Frage, wieso ist denn Jesus da erstmal so stroff und sagt: Ich bin doch nicht zuständig. Das Thema Geld und Besitz ist ihm ja durchaus wichtig, sonst hätte er dann auch gar nichts mehr gesagt. Aber das Thema ist ihm ein bisschen anders wichtig als der Mann, der ihn darum bittet. Zum einen müssen wir wissen, das mosaische Gesetz hat auch die Erbfolge klar geregelt. Und da gab es eine Besonderheit, die wir so nicht kennen, auch mit theologischer Begründung letztlich. Aber der Erstgeborene hat immer den doppelten Anteil bekommen. Das heißt, wenn zwei Brüder da waren, und der Text suggeriert uns das ja so ein bisschen, hat man nicht halbe-halbe gemacht, sondern der Erstgeborene hat zwei Drittel bekommen und der andere ein Drittel. Und jetzt gibt es natürlich zwei Möglichkeiten, warum dann jemand zu Jesus sagt: Ey, sag mal meinem Bruder, er soll das Erbe mit mir teilen. Erstens, der Bruder hat sich nicht an die Regeln gehalten. Und da sagt Jesus: Ich bin jetzt hier nicht der Richter oder Schlichter, dafür gibt es die Gesetze. Die Regeln, die wir haben, reichen aus. Für den Fall, dass er mit seinem ihm zustehenden Anteil, den er bekommen hat, nicht zufrieden war und gehofft hat, Jesus handelt noch was Besseres für ihn raus, scheint der zweite Teil der Antwort zu sein. In dem Fall sagt Jesus: Hütet euch vor der Habgier, oder wie es die Neues Lebensbibel dann gleich auslegt: Nehmt euch in Acht, begehrt nicht das, was ihr nicht habt. Das wahre Leben wird nicht daran gemessen, wie viel wir besitzen. Jesus warnt vor Habgier. Habgier, ein Lexikon definiert es, als ein starkes Verlangen, mehr und mehr materielle Besitztümer zu erwerben oder mehr Dinge als andere Personen zu besitzen, unbescheidet davon, was man eigentlich braucht. Und das klingt ja erst nochmal wieder sehr abstrakt. Aber was braucht man eigentlich? Um das deutlich zu machen, erzählt uns Jesus diese Geschichte von diesem Kornbauern. Und als ich mir die Geschichte nochmal angeschaut habe, dachte ich, ja, eigentlich hebt doch dieser Mann diesen Traum von FIRE. Finanziell unabhängig, früh in Rente. Er hat die Gelegenheit, er weiß, kann das abschätzen, das, was ich hier an Ernten bekommen habe, das langt. Es langt sogar, was für mich nicht so ganz nachvollziehbar ist, alles abzureißen, um größere Scheunen zu bauen. Ich frage mich, warum hat er denn nur einfach angebaut? War das nicht billiger? Oder? Also da ist immer, wo ich ein bisschen aussteige. Aber Landwirtschaft ist maximal für Manfred noch so ganz greifbar, dass er sagen könnte, wie groß muss so eine Ernte sein. Aber wie gesagt, es gibt ja das Thema FIRE und das macht es mir ein bisschen einfach, um das mal deutlich zu machen. Wenn du jährliche Ausgaben von 40.000 Euro hast, brauchst du 1 Million Euro nach der FIRE-Regel, also es gibt sogar Regeln dafür, also 1 Million Euro, nicht auf dem Sparbuch, dann funktioniert es natürlich nicht. Man braucht schon Aktien und sowas, damit man auch die Rendite stimmt. Und dann könntest du dich quasi bei gleichbleibenden Kosten schön zur Ruhe setzen. Kann man sich ausrechnen. So, und jetzt stellen wir uns das mal vor, wir hätten 1 Million auf dem Konto. Dann merke ich auf einmal, dieser Kornbauer, ne, so ganz fremd sind seine Ansichten mir eigentlich nicht, weil eigentlich denke ich, ey, ich könnte sagen, ich habe so viel Geld, dass ich jetzt alles planbar sage. Also ich verstehe ihn dann auf einmal. Ich denke mir nicht, warum macht er das? Sondern ich verstehe ihn dann auf einmal. Aber Jesus möchte nicht, dass wir nach FIRE streben, sondern er möchte, dass wir frei werden vom Götzen Mammon. Und um das uns deutlich zu machen, erzählt er die Geschichte dieses Mannes so mit diesem drastischen Ende. So ganz dramatisch. Er überspitzt das bewusst an dieser Stelle, es ist ja ein Gleichnis, um uns deutlich zu machen, worauf es ankommen soll. Das Motto, alles meins, das ist nicht der Weg des Glaubens, um sorgenfrei zu werden. Gott nennt diesen Mann einen Narren, weil er nur für sein irdisches Leben vorgesorgt hat. Und Gott stellt ihm ein schonungsloses Zeugnis aus. Reich in dieser Welt, arm vor Gott. Vor lauter Sorge um das Irdische hatte dieser arme, reiche Mann die Sorge um Gottes Sache aus dem Blick verloren. Paulus schreibt uns dazu ganz hilfreiche Dinge im ersten Brief an Timotheus. Er schreibt dann im 1. Timotheus 6, richtig verstanden ist die Ausübung des Glaubens ein großer Gewinn, wenn man dabei noch genügsam ist. Denn wir haben nichts in diese Welt mitgebracht, also können wir auch nichts aus ihr mitnehmen. Wenn wir, und jetzt wird es radikal, wenn wir Nahrung und Kleidung haben, soll uns das genügen. Aber diejenigen, die reich werden wollen, werden damit zugleich auf die Probe gestellt. Sie geraten in die Falle vieler unvernünftiger und schädlicher Begierden. Die stürzen die Menschen ins Verderben und in ihren Untergang. Denn Geldgier ist die Wurzel von allem Bösen. Manche sind ihr so verfallen, dass sie vom Glauben abgekommen sind. Und dadurch haben sie sich selbst große Schmerzen zugefügt. Du aber, Mensch Gottes, hüte dich davor. Bemühe dich vielmehr um Gerechtigkeit, Ausübung des Glaubens, den Glauben selbst, Liebe, Standhaftigkeit und Freundlichkeit. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Erlange das ewige Leben. Zu beiden bist du berufen. Und dazu hast du dich bekannt, als du vor vielen Zeugen das gute Bekenntnis abgelegt hast. Und er hat auch einen praktischen Rat für alle, die reich sind. Sag allen, die in dieser gegenwärtigen Welt reich sind, sie sollen nicht stolz sein und nicht auf ihr Geld vertrauen, das bald vergehen wird. Stattdessen sollen sie ihr Vertrauen auf den lebendigen Gott setzen, der uns alles reichlich gibt, was wir brauchen, damit wir uns daran erfreuen und es genießen können. Fordere sie auf, ihr Geld zu nutzen, um Gutes zu tun. Sie sollen reich an guten Taten sein, die Bedürftigen großzügig unterstützen und immer bereit sein, mit anderen zu teilen, was Gott ihnen gegeben hat. Auf diese Weise legen sie mit ihrem Besitz ein gutes Fundament für die Zukunft, um das wahre Leben zu ergreifen. Wenn wir das gehört haben, wissen wir, worauf Jesus hinaus wollte, was ihm wichtig war. Und das Gleichnis, das Jesus uns da erzählt hat mit diesem reichen Kornbauern, das stellt uns so unterschwellig auch diese Frage. Uns selbst? Kannst du es besser als dieser Mann aus dem Gleichnis? Das Gleichnis Jesu weitet den Blick hinaus über die Ausgangsfrage, wo es ja eigentlich nur ums Thema Erben ging. Habgier, und deswegen erzählt Jesus das, glaube ich, auch in dieser Perspektive, wo es nur um eine Person geht, Habgier fängt bei mir selbst an, in mir, und wie es in meinem Herzen aussieht. Unabhängig davon, was der andere erstmal hat. Stell die Frage, was wird Gott einmal über uns sagen, wenn er uns zu sich ruft? Wie also hat man nun im biblischen Sinne ausgesorgt? Wie wird man reich bei Gott? Deswegen redet Jesus nach diesem Gleichnis gleich weiter. Darauf wandte Jesus sich wieder an seine Jünger. Deshalb sage ich euch, deshalb, wegen diesem Gleichnis, sorgt euch nicht um Alltägliches, ob ihr genug zu essen oder anzuziehen habt. Denn das Leben besteht aus weit mehr als Nahrung und Kleidung. Wir haben also ausgesorgt, wenn wir uns gerade nicht sorgen. Statt zu sorgen, sollen wir lieber vertrauen. Gott als Vater vertrauen, der weiß, was wir brauchen. Und Jesus sagt dann weiter, seht euch die Raben an. Sie brauchen nichts zu säen, zu ernten oder Vorratsscheunen zu bauen. Denn Gott ernährt sie. Und ihr seid ihm doch weit wichtiger als irgendwelche Vögel. Können alle eure Sorgen, euer Leben auch nur mal einen einzigen Augenblick verlängern? Natürlich nicht. Und wenn eure Sorgen schon in so geringen Dingen nichts bewirkt, was nützt es da, um größere Dinge zu sorgen? Seht doch die Lilien, wie sie wachsen. Sie arbeiten nicht und nähen sich keine Kleider. Und doch war Salomo in all seiner Pracht nicht so schön gekleidet wie eine von ihnen. Wenn Gott schon für die Blumen so wunderbar sorgt, die heute blühen und morgen bereits verwelkt sind, wie viel mehr wird er da für euch sorgen? Euer Glaube ist zu klein. Macht euch keine Gedanken über eure Nahrung, was ihr essen oder trinken sollt. Macht euch keine Gedanken darüber, ob Gott euch damit versorgen wird. Diese Dinge beherrschen das Denken der meisten Menschen, doch euer Vater weiß, was ihr braucht. Ich finde, dass diese Worte so, wo man bei jedem Einkauf merkt, was Inflation jetzt eigentlich mal so heißt, was lange Jahre eine theoretische Größe war. Und ich muss sagen, für meine Generation ist es das erste Mal, dass Inflation so richtig spürbar war. Ich weiß nicht, für die etwas Älteren, ob es da schon mal so in den 70ern schon mal so eine Phase gab, wo man sagt, ja, da war es ähnlich verrückt. Oder ob das nur die große Inflation war da. Das ist die Frage, aber es ist ja, das zu hören, das hat im Moment einen ganz aktuellen Klang. Es geht nicht darum, dass wir blauäugig sind, aber es geht darum, welchen Stellenwert haben die Sorgen in unserem Leben. Beherrschen sie uns oder haben wir ein grundsätzliches Vertrauen, dass Gott das schon machen wird? Wenn ich nämlich das Gefühl habe, ich habe genug, wenn ich zufrieden bin, dann schützt das auch vor der Habgier. Denn diese Habsucht speist sich aus der Angst, ich komme zu kurz. Jesus sagt seinen Jüngern, gegen Sorgen hilft nur Gott vertrauen. Und er sagt, schaut es euch doch mal realistisch an. Was habt ihr denn wirklich in der Hand? Und er zeigt uns, er sagt den Leuten, schaut um euch rum, schaut das, was Gott gut macht. Schaut das Werk eures himmlischen Vaters an. Darum geht's. Unser himmlischer Vater weiß, was wir brauchen. Das soll uns die Sorgen nehmen. Alle gute Gabe und alle vollkommene Gabe kommt von Gott. Das weiß der Jakobusbrief. All eure Sorge werft auf Gott, denn er sorgt für euch. So predigst später Petrus. Und ja, das ist schwer. Das geht so gegen all das, was wir gelernt haben. Ich würde sagen sogar, es ist unmöglich für uns, uns nicht zu sorgen. Und es ist wichtig, dass wir uns bewusst werden, es geht darum, welchen Reichtum haben wir denn schon? Und zwar zuallererst in geistlicher Sicht. Im 2. Korintherbrief heißt es, ihr kennt ja die große Liebe und Gnade von Jesus Christus, unserem Herrn. Obwohl er reich war, wurde er um euretwillen arm, um euch durch seine Armut reich zu machen. Das ist der wahre Schlüssel zu Freiheit und Unabhängigkeit. Das Wissen, ich bin geliebt, ich bin begnadigt. Jesus war es alles wert, was er besaß. Und Gott meint es wirklich gut mit mir. Es geht nicht darum, dass wir uns selbst motivieren, bessere Menschen zu sein, uns mehr anzustrengen, sondern es geht darum, dass wir bewegt werden, aus Liebe zu handeln. Und ich finde, es wird am deutlichsten. Und in manchen Bereichen können wir das ja schon. Müssen wir nur an unsere Kinder denken. Interessanterweise gibt es ja Studien, was so ein Kind bis es 18 ist, kostet. Sogar das Bundesamt für Statistik hat es einmal 2018 in einer Studie ermittelt. Und da kamen sie auf 148.000 Euro kostet ein Kind bis zum 18. Lebensjahr. Das ist jetzt ohne Kosten für größere Wohnungen oder Verdienstausfall, wenn die Eltern ihre Arbeitszeit reduzieren. Aber es sind auch nicht die staatlichen Zuschüsse drin. Aber 148.000 Euro. Mittlerweile mit Inflation sicherlich wieder ein bisschen mehr. 3 Kinder, oh, knappe 500.000, ey, wow. Irre. Ja, aber ey, rechnen wir da durch, sagen, ey, du kostest mir so und so viel und ich möchte jetzt, so, jetzt bist du 18, jetzt drehen wir es mal um, jetzt kriege ich die Alimente. Nein. Wir handeln aus Liebe. Und manchmal geben wir sogar mehr als das, wo wir sagen, das ist vielleicht sinnvoll, weil wir sagen, ey, wir lieben euch und wir wollen euch eine Freude machen und es ist uns wurscht und es kostet, ja, und wir wissen es. Und trotzdem, wir sind aus Liebe motiviert und wir rechnen nicht. Sonst wird ja keiner das machen. Und wenn es uns da leicht fällt, da kann uns auch die Liebe zu Gott motivieren, sein Reich in den Blick zu nehmen und auch unser Herz zu öffnen. Strebt vielmehr nach seinem Reich, dann wird Gott euch all das alles schenken. Hab keine Angst, du kleine Herde, denn euer Vater hat beschlossen, euch sein Reich zu schenken. Verkauft euren Besitz und gebt das Geld den Armen, legt euch Geldbeutel zu, die keine Löcher bekommen. Sammelt euch einen Schatz im Himmel, der nie aufgebraucht werden kann. Dort kann kein Dieb an ihn herankommen und keine Motte ihn zerfressen. Denn wo euer Schatz ist, da wird euer Herz sein. Wichtig ist, dass wir begreifen, die Gnade ist der Schlüssel. Wenn wir uns immer wieder bewusst werden, dass wir durch ihn reich geworden sind, dann sind wir auch frei, vertrauensvoll zu geben. Und der Appell soll nicht sein, wenn wir merken, ja, ich schaue gerade, weil es eng geworden ist, wo ich mein Geld ausgebe und spare an allen Ecken, enden, ist nicht der Appell zu sagen, gib endlich mehr. Nein, der Appell ist, schau auf Jesus, lass dich neu von seiner Liebe begeistern. Dass du weißt, seine Liebe, seine Gnade ist groß. Und dann, glaube ich, können wir auch manche Dinge wieder einen anderen Stellenwert bekommen. Lass dir von Jesus neu seine große Liebe und Gnade zeigen, damit sie dich frei macht. Amen. Lasst uns miteinander beten. Herr Jesus Christus, das Thema Geld ist für uns ein alltägliches. Und immer ist es leicht, sich zu sorgen, zu schauen, ob es reicht. Und Herr, wir bitten dich, Mach uns frei von dieser Sorge, weil uns neu bewusst geworden bist, dass du es bist, der uns liebt, der alles gegeben hat, um uns zu erkaufen. Herr, lass die Liebe und Gnade, die du schenkst, groß werden in unserem Leben, größer als alle Sorgen. Das bitten wir in deinem guten Namen. Amen. Lasst uns miteinander beten und ich bitte, wenn es möglich ist, dazu aufzustehen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Jesus Christus spricht, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Darum macht eure Herzen und Sinne weit für den guten Segen Gottes. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden. Amen.
Ja, noch ein paar kurze Infos am Ende dieses Gottesdienstes. Ich hoffe, ihr könnt noch hören, ohne dabei zu sehen. Es ist ja herausfordernd, aber ich glaube, ihr könnt es. Zu meiner ersten Info wollte ich mir Hilfe holen. Und zwar von der Sandra oder von der Tina. Es geht um das Musikfest am Donnerstag. Da sollte jemand von euch was sagen? Ganz kurz? Ja?
Genau, Mittwoch 17 Uhr sind unsere, Donnerstag 17 Uhr, sind unsere Musikschüler da. Wir haben auch wieder eine Gruppe der musikalischen Früherziehung mit 3-, 4- und 5-Jährigen. Also ich glaube, es ist volles Gewusel und sehr unterhaltsam zum Zuschauen. Herzliche Einladung an euch. Danach kommen noch ein paar Instrumentalschüler. Und die Andrea hat ja so eine nette Einladung geschickt, wer noch ganz spontan sich musikalisch ausprobieren will, darf das gerne tun. Danach wollen wir noch ein bisschen feiern mit Lagerfeuer, Stockbrot und einem Buffet. Also wir wären euch dankbar, wenn ihr kommt und uns kurz vorher Bescheid gibt. Kurz vorher heißt bis heute Abend? Bis Dienstag? Bis Dienstag. Das wäre sehr schön. Wir freuen uns, wenn auch ein paar Gesichter aus der Gemeinde mit dabei sind.
Bräuchte ihr denn noch Hilfe, vorbereitungstechnisch oder so? Okay, also Donnerstag ab 15 Uhr. Das Wetter soll bestimmt toll bleiben, ohne Regen, so wie heute Nacht. Ja, Entschuldigung. Ja, das Hören ohne Sehen funktioniert, perfekt. Nächsten Sonntag wird es wieder einen Gottesdienst geben, allerdings nicht an dieser Stelle und schon eine halbe Stunde, eher um 10 Uhr, und zwar im Rahmen des Mittelalterfestes hier in Kreußen, wird es um 10 Uhr einen Gottesdienst im Pfarrgarten neben der evangelischen Kirche geben. Ein paar haben das ja schon miterlebt und erinnern sich vielleicht noch an unsere beiden Brüder, die es vielleicht dieses Mal auch wieder geben wird. Mhm. Also, oh, legendär. Also, nächster Sonntag, Einladung zum legendären Gottesdienst. Nächster Sonntag. Übernächster Sonntag, da ist es dann schon 30. Juli, wird es wieder einen regulären Gottesdienst geben, hier unten um 10.30 Uhr mit Abendmahl. Merkt euch das schon vor. Und dann möchte ich einfach auch erinnern an Ferien ohne Koffer. Dieser Termin, diese Veranstaltung, die am letzten Julitag anfangen wird, eine Woche lang dauert. Unterhaltung, Beschäftigung, Verkündigung für Vorschulkinder, Schulkinder, wie wir das schon jahrelang machen. Wer nicht irgendwie involviert ist mit Helfen, Mitarbeiten, Kochen, wie auch immer, den bitte ich doch trotzdem so ein Kärtchen einfach als Gebets, Erinnerung, genau, Anliegen mitzunehmen und das einfach im Gebet auch zu begleiten und mitzutragen. Ich denke, das ist einfach wertvoll. Es ist ein Kraftakt jedes Mal, aber es ist einfach eine tolle Sache, einfach auch Kinder nicht nur zu beschäftigen, sondern auch gut zu beschäftigen und Eltern dabei auch zu entlasten, denke ich, und auch vielleicht als Gemeinde ein guter Geruch zu sein, einen guten Akzent zu setzen und einfach was Gutes einfach auch anzubieten. Also nehmt euch das, die hängen draußen noch im Foyer. Mittwoch. Die es betrifft, wissen es bestimmt schon. Ich bitte euch, diese gelben Becher vielleicht jetzt noch durchzugeben. Möchte an eine Kollekte erinnern, wer die Freiheit hat zu geben, unsere Gemeinde durch Geldgaben zu unterstützen. Ihr wisst es, ich kann mir die ganze Auslegung sparen. Aber ich möchte einfach wirklich sehr herzlich danken. Wir leben von diesem Geld. Es ist nichts Unheiliges, wir brauchen es einfach. Und da möchte ich euch einfach danken an der Stelle. Und dann möchte ich euch noch was ans Herz legen. Es hat direkt mit Geld zu tun. Und zwar, wer den Rundbrief von der Biene bekommt, der weiß schon ein bisschen Bescheid. In Casa Johanna wird ja schon lange geplant, ein drittes Haus zu bauen. Sie brauchen das unbedingt für die gewachsene Arbeit dort mit den Kindern und mit den Frauen und Familien und brauchen Therapieräume, müssen hin und her räumen jetzt. Es ist immer viel Aufwand und viel Act und ihr Gebet ist ein neues Haus. Und es baut sich einfach mit Steinen, mit kleinen Steinchen. Und wenn wir geben, können viele Steine und andere Bausachen auch gekauft und erworben werden. Und das Haus bleibt nicht ein Traum, sondern kann Wirklichkeit werden. Marco hat einige Exemplare ausgedruckt. Bitte überlegt euch das, wie das, in welcher Weise euer Herz bewegt. Und helft so ein Stück euch in Peru für immer zu verewigen, sage ich mal. Ja, an der Stelle möchte ich euch einfach einen guten Start in die neue Woche wünschen und hoffe wirklich, ihr könnt etwas mitnehmen von diesem Morgen, aus diesem Gottesdienst. Oder ihr könnt jetzt noch ein bisschen hier pausieren, ein bisschen einfach runterkommen und Gemeinschaft erleben. Ein Stehkaffee, wir danken euch, Vorbereitern. Ja, ansonsten wünsche ich euch einen schönen Sonntag und bis bald, hoffentlich an dieser Stelle.